Radio Salü, die Martina Stratenshow.
Es ist mir immer wieder eine Freude. Hallo zusammen und herzlich willkommen hier in meinem Podcast. Ich freue mich sehr, dass ihr bei mir seid und ich freue mich sehr, dass wir jetzt Zeit miteinander verbringen. So eine halbe Stunde, schätze ich. Und diese halbe Stunde macht mir mega viel Spaß und ich hoffe euch auch. Ich habe eine ganze Menge für euch. Ich habe vor allen Dingen einen fantastischen Gast in dieser Woche. Eine Frau, die ich bewundere, die ich großartig finde, vor der ich meinen Hut ziehe, von der ich was lernen kann und von der wir uns alle eine Scheibe abschneiden können. Also diese Frau, auf die freue ich mich besonders. Ich starte aber erstmal mit dem Buch der Woche. Das hat mich sowas von geflasht. Das ist, hätte ich nicht gedacht. Ich fand zwar den Titel geil, aber naja, also ich hätte mir jetzt nicht so viel davon versprochen. Ich habe es verschlungen, was soll ich sagen? Ich lebe eigentlich immer noch so ein bisschen in dieser Welt, der Welt des Flussregenpfeifers von Tobias Friedrich. Das ist eine wahre Geschichte, es ist gerade frisch raus und es ist die Geschichte des Hamburgers Oskar Speck, der die Freiheit liebte und zu einer wahnsinnigen Reise aufbrach. 7 Jahre, ein Faltboot und 50.000 Kilometer, das war sein Plan und den setzte er um. Und zwar im Jahr 1932. Er hatte ein bisschen Proviant und eben diesen kühnen Plan. Er wollte nach Zypern mit dem Faltboot. In 6 Monaten wollte er zurück sein, aber alles kam anders. Gepackt von seinem sportlichen Ehrgeiz, begleitet von Jazzmusik und gejagt von Nationalsozialisten, die aus ihm einen deutschen Helden machen wollten, fährt Oskar, der schweigsame Einzelgänger, von Zypern aus immer weiter in die Welt hinaus. Seine große Liebe hat er zurückgelassen und er glaubt nicht daran, dass er sie irgendwann einmal wiedersehen wird. Er kam bis nach Australien, aber was aus der Liebe geworden ist, das verrate ich euch nicht. Aber die ersten Sätze, die kann ich verraten. Wo er mit den Leichenteilen hinwolle. Die Räder des Eisenbahnwaggons polterten unter ihnen und ließen ihre Beine erzittern. Noch bevor Oskar antworten konnte, machte der Mann eine abfällige Geste und war schon im nächsten Abteil verschwunden. Als wären es junge Katzen, schob Oskar seine Rucksäcke zusammen, hockte sich in dem überfüllten Abteil neben ihnen auf den Boden und legte schützend seine Arme über sein Gepäck. Nein, Leichenteile waren das ganz sicher nicht. In der richtigen Reihenfolge zusammengesetzt waren sie vielmehr das Einzige, was ihn und Carol am Leben erhalten würde. Hoffentlich. Die wahre Geschichte des Oskar Speck wird in einem Museum in Australien aufbewahrt und ich habe dieses Abenteuer genossen. Ich habe es geliebt, diesen Mann zu begleiten, der so mutig war und so straight und so besonders. Ich war dabei, als er besonderen Menschen begegnet ist, als er an Hunger und Durst fast stirbt, als ihn die Malaria erwischt und als er fast ermordet wird im Kriegsgefangenenlager. Und ich war auch dabei, als er Gilly traf, seine große Liebe. Faszinierend ist die Sprache, diese große, manchmal fast poetische Sprache. Ja, man braucht ein bisschen, bis man ganz eingetaucht ist in dieses Buch, aber es lohnt sich allemal. Der kann was, der Tobias Friedrich, und ich hoffe noch ganz viel mehr von ihm zu lesen. Der Flussregenpfeifer ist bei Bertelsmann erschienen, als E-Book und als gebundenes Buch. Ja, also das war wirklich ein fantastisch tolles Buch und ich frage mich an der Stelle immer, meine Güte, wenn das Debüt ist, dann entsteht da aber echt Druck, dieses Niveau zu halten, weil das hat er wirklich ganz, ganz toll gemacht. Ich war wirklich, wirklich begeistert. Ein fantastisches Buch, genau das, was Bücher sein sollen, ja. Die nehmen dich eben mit auf so eine Reise und am Anfang braucht man einen Moment, wenn man drin ist, dann möchte man einfach nicht mehr aussteigen aus dem Boot sozusagen. Ich habe eine Post von Martina geschrieben, die an einen Mann geht, den jeder in Deutschland kennt. Auch wenn man seine Musik nicht mag, aber man kennt ihn. Das ist Roland Kaiser. Lieber Roland Kaiser, du bist eine Ikone und du bist ein Mann, der kämpfen kann. Diese Woche bist du 70 geworden und ich habe ein Live-Konzert von dir im Fernsehen gesehen. Über 2 Stunden Bühnenshow und du hast das Ding gerockt bis zum fulminanten Ende. Da kann sich so mancher Youngster eine Scheibe von abschneiden. Du bist ein Mann, über den man spricht, immer schon. Man muss deine Musik nicht mögen, aber man kennt dich. Roland Kaiser, das ist ein Name, eine Marke. Mehr als 100 Millionen verkaufte Tonträger und trotzdem bist du immer auf dem Boden geblieben. Und genau diese Bodenhaftung gibt dir deine Familie. Deine Frau Silvia, mit der du jetzt schon 26 Jahre verheiratet bist, und deine Kinder. Deine eigene Kindheit war geprägt von Verlusten. Deine leibliche Mutter hat dich als Baby abgegeben und deine Pflegemutter, die du sehr geliebt hast, starb, als du 15 warst. Deshalb warst du immer auf der Suche nach Heimat, sagst du. Du hast sie in deinen Liebsten schließlich gefunden. Seit 40 Jahren bist du im Musikgeschäft und als du dich dem ersten Plattenboss vorgestellt hast, da warst du nicht sicher, ob du singen konntest, aber du wolltest es unbedingt ausprobieren. Einen Song zum Vorsingen durftest du dir aussuchen. Der Chef hat dich dann gefragt, nachdem er deine Auswahl gesehen hat, ob es nicht etwas Leichteres sein kann. Du hast verneint und losgelegt. Das Lied war In the Ghetto von Elvis und das hat dir Glück gebracht. Du bekamst deinen Vertrag und wurdest zu einem der erfolgreichsten Schlagersänger Deutschlands. 2010 kam dann der Schicksalsschlag. Nach einer Lungenerkrankung brauchtest du eine Transplantation. Du hast unglaublich gekämpft für deine Familie und du hast es geschafft. Es gibt eine Sache, die du dir nicht verzeihst, sagst du. Du bereust es, mit dem Rauchen angefangen zu haben, weil es dich so krank gemacht hat. Lieber Roland, danke für 40 Jahre Musik und pass gut auf dich auf. Liebste Grüße, deine Martina. Ja, das ist schon so eine Sache. Ich habe selber lange geraucht, sehr lange und rauche jetzt, ich glaube, seit 4 Jahren nicht mehr. Oder sind es schon 5? Wartet mal, ich habe hier so eine App auf dem Handy, da kann man das dann sehen, wie lange man schon nicht mehr braucht. Da bin ich jetzt mal echt gespannt, wie lange das jetzt denn schon ist. So, ich habe sie gefunden, von wegen 4 Jahre. 3 Jahre, 6 Monate, 13 Tage, 23 Stunden und 57 Minuten. Und soll ich euch was sagen? Es war ganz merkwürdig, weil ich habe immer gedacht, dass mir das schwerer fallen würde. Ich habe das immer mal wieder versucht, auch mal mit Hypnose. Wir haben ja sogar mal bei Salü, in der sich noch Morningshow gemacht hat, so eine Aktion gemacht. Martina hört auf, hat alles nicht funktioniert. Ich glaube daran, dass irgendwas in dir sagen muss, jetzt ist der Zeitpunkt. Bei mir war das so, da hatte ich eine ganz schlimme Lungenentzündung vor 3,5 Jahren und ich habe immer geraucht. Ich konnte noch so krank sein, ich habe einfach trotzdem rauchen können. Bei dieser Lungenentzündung konnte ich nicht mehr rauchen. Mir tat alles weh. Ich war, glaube ich, 3 Wochen krankgeschrieben. Mir ging es so schlecht. Ich war dann 3-mal beim Arzt und die Antibiotika schlugen nicht richtig an und dann habe ich irgendwann so völlig panisch zu dem Arzt gesagt, und was ist, wenn da jetzt was Schlimmes ist? Und dann hat er mich nur angeguckt und hat gesagt, wenn Sie Angst vor was Schlimmem haben, dann hören Sie mal ganz schnell auf zu rauchen. Ja, ich konnte ja nicht rauchen und deshalb habe ich 1 Tag nicht geraucht, 2 Tage, 3 Tage und irgendwann war die Lungenentzündung besser und ich habe gemerkt, ich muss gar nicht rauchen. Mein Mann hat mit mir zusammen aufgehört und der hatte viel schlimmere Entzugserscheinungen. Der hat nicht geschlafen, der hatte Kopfschmerzen. Dessen ganzer Körper hat irgendwie darauf reagiert. Bei mir gar nicht, bei mir war es nur in meinem Kopf. Und selbst heute, nach 3,5 Jahren, ist es noch so, dass wenn ich so Zigarettenrauch rieche, also so frisch angezündete Zigarette, ich mag diesen Geruch so gerne. Nicht den Geruch nach Aschenbecher, nach dem man riecht, wenn man gerade eine ausgedrückt hat. Aber den Geruch, wenn du so eine Zigarette anmachst, das fehlt mir. Mir fehlt auch dieses Anmachen, dieses aus der Schachtel holen, Feuerzeug rausholen, Zigarette anmachen. Aber so richtig rauchen muss ich nicht mehr und ich bin echt froh darüber. So, wir gucken mal, was in der Promi-Welt so los war. Da habe ich sehr gelacht über unseren Bundesfinanzminister Christian Lindner. Der will ja seine Franka Lehfeld heiraten und er hat jetzt verkündet, dass er aus Kostengründen die Hochzeit nach Sylt verlegt hat. Aus Kostengründen nach Sylt. Das klingt wirklich wie ein Witz, denn die Insel ist preislich ja kaum zu toppen. Aber geplant war eine Hochzeit in der Toskana und das wäre richtig ins Geld gegangen. Eingeladen sind nämlich viele Promis und Politiker. Der Kanzler hat zugesagt, auch Ex-CDU-Chef Armin Laschet ist dabei. Und das würde so viel Security erfordern, dass die Kosten für die Toskana mit all diesem Tross für den Staat zu hoch gewesen wären. Das ist ziemlich schlau von Herrn Lindner, dass er da jetzt kein teures Hochzeitsfass aufmacht, wo die Stimmung hier überall auf Sparen steht und wo unsere Verteidigungsministerin in der Kritik steht, weil sie mal ihren Sohn zu einem Termin mitgenommen hat. Jetzt gibt's für die Lindners eben Krabben statt Pasta und ich wette, es wird trotzdem immer noch richtig teuer werden. Moderatorin Michelle Hunziker ist total verliebt. Die Tage hat sie mit ihrem neuen Lover, das ist ein italienischer Promi, Orthopäde mit einem wundervollen Namen, Giovanni Angiolini heißt der. Und die beiden haben einen Ausflug nach Paris gemacht. Bummeln, Café au lait trinken, Händchen halten und Küsse mit Blick auf den Eiffelturm. Sie sagt, dass sie überglücklich ist und ihr Leben in vollen Zügen genießen will. Kann ich verstehen? Und bei einem Ausflug nach Paris, da genießt man sowieso. Ganz ehrlich, das Paar, um das es jetzt geht, da haben ganz viele schon gesagt, das wird eh nix. Jenny Elvers und Mark Terenzi hatten sich ja bei Dreharbeiten mega und sehr kamerawirksam verliebt. Und jetzt soll alles schon wieder vorbei sein. Terenzi soll nicht bei ihrem 50. Geburtstag gewesen sein und angeblich ist da nichts mehr mit der großen Liebe. Ich glaube das nicht so wirklich. Die beiden passen großartig zusammen, wie Faust auf Auge, finde ich. Mal abwarten, da kommt bestimmt noch was nach. Das war noch nicht das Ende, ich garantiere es euch. Fernsehgucken ist ja auch so ein Thema. Ich mache das ja sehr, sehr gerne. Ich gucke unheimlich gerne Serien. Es gibt eine tolle Serie, die stelle ich euch nächste Woche vor. Jetzt habe ich einen Fernsehtipp für euch. Der kommt am Dienstag, 7:45, Kabel 1. Den kann man aber ganz sicher in den Mediatheken auch nochmal suchen. Das ist ein Science-Fiction-Thriller und zwar ein ganz großartiger. Ich liebe ja Science-Fiction. Ich bin der Überzeugung, dass das eine frühkindliche Prägung war. Meine Mutter hat auch Science-Fiction geliebt und als ich so 10, 11, 12 war, schätze ich mal. Eigentlich viel zu früh. Da durfte ich immer mit ihr, das kam immer samstags abends, da gab es so Science-Fiction-Filme. Das war dann Tarantula oder Formicula oder was weiß ich, wie die alle hießen. Und die waren in schwarz-weiß und furchtbar gruselig und die haben uns immer zusammen angeguckt. Kam ziemlich spät samstags abends. Seitdem liebe ich Science-Fiction. Ich kann mir nicht helfen, ich mag das echt gerne. Und dieser Science-Fiction, den ich euch jetzt vorstelle, der heißt Looper und der ist mit einem Bruce Willis, der partout nicht sterben will. Angesiedelt im Jahr 2044 handelt die Story von der Mafia des Jahres 2074, die ihre Feinde mit Hilfe einer Zeitmaschine in die Gegenwart schickt, wo sie dann umgehend von angeheuerten Mördern erledigt werden. Diese Zeitreisen sind illegal und die Kanäle in die Vergangenheit sind auch nicht immer verfügbar. Wird einer dieser Kanäle geschlossen, dann schickt man das ältere Ego des Killers zurück, damit der sich dann selbst tötet. Tut er das nicht, hat das furchtbare Konsequenzen für ihn. Auch Mietmörder Joe muss nun Tod und Folter fürchten, als sein älteres Ich auftaucht und sich weigert, einfach zu sterben. Das ist ein toller Film. Auch wenn man jetzt, wenn man das so erzählt, denkt, hä? Es macht Sinn. Es hat ein paar Logikbrüche, aber das Tolle ist, der Film schafft es, eine ganze Menge Genres unter einen Hut zu bringen. Nämlich Science-Fiction, Action, Drama, Romantik. Ein richtiger Zeitreisethriller und da gibt's von allem ein bisschen. Es ist eine wirklich gute Geschichte. Looper kommt, wie gesagt, am Dienstag, 7:45 auf Kabel 1, aber ihr findet den ganz, ganz sicher auch noch in diversen Mediatheken oder ihr guckt mal bei den Bezahlsendern nach, da ist er auch zu finden. Jetzt freue ich mich sehr auf meinen Gast in dieser Woche. Ihr wisst ja, ich finde das wichtig, dass wir voneinander erzählen, dass wir uns öffnen, dass wir uns gegenseitig Mut machen. Und die Frau, die heute von sich erzählt, ist Katrin. Katrin ist die Mutter von Zoe. Zoe ist 10 Jahre alt und hat das Down-Syndrom. Und wir sprechen heute miteinander darüber, wie ihr Leben ist. Liebe Katrin, ich freue mich so sehr, dass du bei mir bist. Herzlich willkommen in der Martina Straten Show.
Hallo, ich freue mich auch.
Zoe hat das Down-Syndrom. Du hast das in der 12. Schwangerschaftswoche erfahren, hattest vorher schon 2 Fehlgeburten, eine Totgeburt und eigentlich sollte dir und deinem Mann dieser Fehlbildungs-Ultraschall die Angst nehmen. Es kam aber ganz anders. Was ist da genau passiert?
Ja, wir sind zu diesem frühen Fehlbildungs-Ultraschall geschickt worden, weil unsere Tochter in der vorherigen Schwangerschaft eine Fehlbildung am Schädel hatte. Die Schädeldecke war nicht geschlossen, wodurch die Hirnmasse vom Fruchtwasser zersetzt wird. Das Kind war also zwar im Mutterleib, lebte es noch, aber es war außerhalb des Mutterleibs nicht lebensfähig und wurde deshalb in der 22. Woche geboren. Und das sollte uns eigentlich, weil das in der vorangegangenen Schwangerschaft bei einer Routineuntersuchung erst zufällig aufgefallen war, relativ spät, sollte uns einfach dieser Ultraschall, der ja sehr genau ist, nur zeigen, dass das diesmal nicht der Fall ist. Tatsächlich gehörte aber so sowas wie die Nackenfaltenmessung zum Beispiel auch mit dazu. Und da zeigten sich dann relativ schnell schon deutliche Auffälligkeiten, genau wie am Nasenbein, also die typischen Softmarker, die man halt mit dem Down-Syndrom in Verbindung bringt.
Habt ihr euch in dem Moment gefragt, warum euch das immer wieder passiert? Ist ja sowas, was man dann vielleicht denkt.
Ja. Gerade weil wir dann nach der Diagnose ja nochmal wieder den Termin bei der Humangenetikerin hatten. Das ist ja ganz standardmäßig, dieses Beratungsgespräch. Das hatten wir auch bei unserer vorherigen Tochter. Die erklärt einem dann ja auch nochmal alles ganz genau, was da ist. Und in der 12. Woche war es allerdings noch nur der Verdacht. Da waren nur die Softmarker. Da hieß es immer noch, aber es kann ja auch immer noch sein, dass nichts ist. Obwohl eigentlich die Auffälligkeiten so deutlich waren, dass uns schon klar war, dass sich das bestätigen würde. Und das hat die Fruchtwasserpunktion dann ja auch in der 15. Woche. Aber die Humangenetikerin sagte ganz klipp und klar, da wir ja inzwischen auch genetisch untersucht worden waren, die Wahrscheinlichkeit, dass es wieder uns trifft, war geringer als die auf dem 6. im Lotto. Und dann fragt man sich natürlich, ja, warum?
3 Wochen nach der ersten Diagnose, das hast du gerade schon gesagt, habt ihr diese Fruchtwasserpunktion machen lassen, weil dein Mann diese Ungewissheit nicht ausgehalten hat. Ihr bekamt dann die Diagnose Trisomie 21. Wie hast du diese Nachricht aufgenommen?
Erleichtert. Das hat die Ärztin auch ein bisschen erschrocken, aber das Problem, und das war auch der Grund dafür, warum meinem damaligen Mann das so wichtig war, diese Untersuchung zu machen, bei diesen Softmarkern wird nicht nur die Wahrscheinlichkeit auf Trisomie 21 ausgespuckt. Es wird immer auch eine Wahrscheinlichkeit für die Trisomien 13 und 18 mit ausgespuckt, die ja eine ganz andere Hausnummer sind. Kinder mit Trisomie 13 oder 18 sind selten lebensfähig. Die sind meistens ganz, ganz, ganz schwer missgebildet. Und selbst wenn sie lebend zur Welt kommen, werden sie meistens nicht besonders alt. Wir hatten die Wahrscheinlichkeit auf Trisomie 21 von 1:4. Und die Wahrscheinlichkeit auf Trisomie 13 oder 18 von 1:21, was ja auch unglaublich hoch ist. Und das war das eigentlich. Es war zwar eigentlich von den Softmarkern her aus ärztlicher Sicht klar, dass es Trisomie 21, wenn überhaupt, wäre. Aber für uns standen einfach dieses 13 und 18 im Raum. Und das war das, wo mein Ex-Mann gesagt hat, mit dieser Ungewissheit kann er nicht leben. Dass ein Kind mit Trisomie 21 für uns kein Abbruchgrund wäre. Da waren wir uns schon, bevor ich überhaupt das erste Mal schwanger war, einig.
Die Diagnose hat dir den Boden unter den Füßen weggerissen, aber dir war sofort klar, dass du es behalten wirst, das Baby. Wie war dann die Schwangerschaft? Du warst ja zur Diagnosezeit noch ziemlich früh dran. Hattest du Angst?
Nein, Angst in dem Sinne nicht. Weil es war dann schon das Gefühl so, du hast jetzt deine Katastrophe bekommen. Das Kind ist diesmal lebensfähig. Das war die Hauptsache. Und dann kam halt natürlich noch so diese Unsicherheiten, die Trisomie 21 mit sich bringt. Und ich glaube, das ist auch für die meisten Betroffenen das Hauptproblem. Die Trisomie 21 ist, glaube ich, gar nicht das, was so eine Angst macht, sondern dass das so unvorhersehbar ist. Du weißt nicht, in welchem Zustand kommt dein Kind auf die Welt. Wie fit ist dein Kind? Die Fragen, die man sich dann stellt, sind vor allen Dingen auch: Kann mein Kind überhaupt alleine atmen nach der Geburt? Kann mein Kind überhaupt alleine trinken? Oder ist das so hypoton, dass es beatmet und per Sonde ernährt werden muss? Das kann man vor der Geburt alles gar nicht wissen. Bei einer körperlichen Fehlbildung beispielsweise, die sieht man vorher. Da weiß man, was auf einen zukommt. Und bei Trisomie 21 ist das ganz, ganz schwierig. Ich habe wirklich ganz viel Zeit damit verbracht, mich einzulesen, mich mit anderen Betroffenen, vor allen Dingen mit Eltern, die bereits Kinder mit Trisomie 21 hatten, auszutauschen. Daher weiß ich, wie wichtig das für Betroffene ist, da wirklich auch Erfahrungen zu hören. Deshalb bin ich auch relativ früh mit Zoe viel an die Öffentlichkeit gegangen, weil ich aus eigener Erfahrung wusste, wie wichtig das ist, dass diese Kinder gesehen werden und dass Fragen beantwortet werden. Und ich bin wirklich beigegangen, ich habe mir angeguckt, wie es bestenfalls werden kann, aber ich habe mir auch angeguckt, wie es schlimmstenfalls werden kann, so dass ich auf alles vorbereitet war, meiner Meinung nach.
Hast du darüber nachgedacht, ob du dein Kind so wie es ist lieben kannst, also bevor es geboren wurde, oder war das nie ein Thema für dich? War das dir von Anfang an klar?
Boah, das ist eine Frage, die ich ganz ungern ehrlich beantworte, aber ja, ich habe Momente gehabt, wo ich Angst hatte, mein Kind nicht lieben zu können. Wo ich wirklich dachte, oh Gott, was ist, wenn mein Kind zur Welt kommt und ich finde mein Kind pottenhässlich und ich, und ja, die Ängste waren da. Mhm. Aber das ist, wenn das Kind dann da ist, ist das kein Thema. Aber ja, doch, die Ängste in der Schwangerschaft, wenn man nicht weiß, was auf einen zukommt, ja, die Ängste hat man tatsächlich.
Danke, dass du so offen bist. Katrin, wie hat dein Umfeld reagiert, als du erzählt hast, dass dein Baby im Bauch Trisomie hat?
Ja, überraschend positiv. Hätte ich so gar nicht erwartet. Es ist eigentlich egal, wo man es gesagt hat, die Leute haben durch die Bank weg positiv reagiert. Ich meine, ich bin jetzt nicht naiv. Ich weiß, dass manche wahrscheinlich auch anders gedacht haben, als sie geredet haben. Natürlich wird es Leute gegeben haben, die jetzt nur scheinheilig positiv reagiert haben, weil sie mir nicht vom Kopf stoßen wollten. Aber generell war es immer, ja, und das sind ja auch ganz tolle Kinder und ja, wäre für mich auch kein Abtreibungsgrund und so. Also es waren wirklich durch die Bank weg alle Reaktionen positiv. Also es gab niemanden, der wirklich negativ reagiert hat. Der Einzige, der so ein bisschen Schwierigkeiten hatte, war mein mittlerweile verstorbener Vater. Der hat immer versucht, das so ein bisschen wegzureden. Ach, vielleicht hat die das ja gar nicht. Also der wollte auch diese Genanalyse, die ja nun schlecht wegzureden war, einfach gar nicht für voll nehmen und hat das immer so ein bisschen versucht, unwahr zu sprechen, aber wirklich negativ reagiert in dem Sinne hat er ja nicht.
Wie war die Geburt von Zoe?
Die habe ich dann ja am Ende verschlafen.
Okay.
Ja, Zoe war ein Notkaiserschnitt. Also okay. Ich war schon 3 Tage drüber. Den Abend vorher ist mir ganz normal die Fruchtblase geplatzt. Ich bin mit Wehen ins Krankenhaus. Hab über Nacht noch Schmerzmittel gekriegt, weil der Muttermund noch gar nicht weit offen war. Und am nächsten Morgen um 7 haben die mich dann zum CTG geholt und sah auch noch alles nach einer ganz normalen Geburt aus. Und dann fielen aber die Herztöne urplötzlich. Aber das ist so eine surreale Situation einfach gewesen. Wir waren in diesem Zimmer am Wehenschreiber und auf einmal fing dieses Gerät nur noch an zu kreischen und zu schreien und auf einmal war der ganze Raum voll mit Leuten. Das habe ich gar nicht richtig realisieren können und ich hörte dann nur irgendwas von wegen Frau so und so aus dem OP-Bereich aus schleusen und OP vorbereiten und auf einmal waren da schon zig Leute an mir, 5 Leute gleichzeitig, der eine hat hier einen Zugang gelegt, der andere hat da einen Zugang gelegt, der andere den Katheter, dann hat mir schon einer eine Maske auf den Mund gedrückt für die Vollnarkose, weil so halt, so wie ich im Nachhinein dann erklärt kriegte, wohl mit dem Kopf irgendwie feststeckte und die Herztöne abgefallen sind und es war ja zu dem Zeitpunkt bereits bekannt, dass so ein Herzfehler hat. Und da geht man natürlich dann kein Risiko ein. Da muss es dann wirklich ganz, ganz schnell gehen.
Und als dein kleines Mädchen dann da war, wie waren die ersten Wochen mit ihr?
Unkompliziert. Ich habe in meinem Leben noch nie ein so pflegeleichtes Kind erlebt. Also auch jetzt im Nachhinein in meinem Umfeld. Also ich habe so über das pflegeleichteste Baby überhaupt. Die hat mit 5 Wochen schon durchgeschlafen. Die war eigentlich immer leise, die hat wenig geschrien, die hat viel geschlafen. Also es war das perfekte Anfängerbaby.
Katrin, hat man mal zu dir gesagt, dass man ja heute kein Kind mehr mit Behinderungen kriegen muss? Also in Anführungsstriche gesetzt, ne?
Nein, zu mir selber nicht. Aber dadurch, dass ich ja so offen mit dem Thema umgehe und auch öffentlich viel sage und zeige, nehme ich den Leuten ja auch gleich den Wind aus den Segeln, weil die Leute ja eigentlich von vornherein wissen, dass ich mich bewusst für mein Kind entschieden habe. Also kommen die gar nicht erst auf die Idee, so einen Satz mir gegenüber zu lassen, weil sie wissen, dass mein Kind kein Versehen ist. Ja, aber ich betreue als Admin eine Down-Syndrom-Gruppe bei Facebook und daher weiß ich, dass die Erlebnisse, die ich mit Zoe mache, keine Selbstverständlichkeit sind. Also ich kann oft nur mit dem Kopf schütteln, auch gerade was den Umgang mit Ärzten angeht, wie die reagieren. Da bin ich immer wieder glücklich, dass ich so viel Glück hatte mit den Ärzten, die mich betreut haben.
Was hat sich durch Zoe für dich geändert? Was durftest du von ihr lernen?
Demut. Also wirklich Dankbarkeit, Geduld. Und ich habe gelernt, offener mit Menschen umzugehen. Ich bin eigentlich leicht soziophob normalerweise. Also ich bin Ich mag fremde Menschen nicht wirklich gerne eigentlich, aber sobald es um Zoe geht oder sobald Zoe dabei ist, ist das ganz anders. Dann bin ich wirklich offen, dann gehe ich auch auf andere Leute zu, weil ich es einfach auch mit ihr lernen musste. Und es war regelmäßig so, wenn wir Zug gefahren sind, dass ich mich umgedreht habe und auf einmal saß mein Kind bei einem wildfremden Mann auf dem Schoß. Und da kommt man einfach unweigerlich ins Gespräch.
Genau.
Was wünschst du dir für eure Zukunft?
Verständnis. Mehr Verständnis. Zoe ist mittlerweile eben nicht mehr das kleine, süße Mädchen. Sie ist mittlerweile eine 50 Kilo Wuchtbrumme mit ziemlich bösen Wutausbrüchen. Und dass die Leute da vielleicht ein bisschen mehr Verständnis aufbringen.
Und deshalb
wenn Zoe sich auf den Boden schmeißt und alles zusammenschreit und ich versuche sie zu trösten und sie regt sich nicht ab, dann habe ich in dem Moment einfach keinen Einfluss darauf. Egal wie viele Leute mich blöd von der Seite anquatschen.
Ja, das verstehe ich. Dann ist Verständnis natürlich etwas, was man sich dann an der Stelle durchaus wünschen sollte. Also ich finde sowieso, egal ob jetzt ein Kind mit einem Down-Syndrom oder mit ADHS oder ein Kind, was diese Dinge nicht hat. Ich habe es ganz oft, dass ich an der Supermarktkasse stehe hinter einer Frau, wo ein Kind im Kinderwagen brüllt oder im Einkaufswagen und sich nicht beruhigen lässt und alle gucken ganz entsetzt. Ich denke dann immer, hey, es ist normal. Man muss das nicht kommentieren und auch nicht maßregeln. Das ist nicht unser Job, finde ich.
Richtig. Ne? Aber die Leute tun es.
Ja, ich weiß. Vielleicht denken wir jetzt ja alle demnächst dran und denken an dich, wenn wir eine solche Situation erleben. Katrin, ich bedanke mich ganz herzlich für deine Offenheit, dass du hier warst,
Danke, dass du so offen mit uns gesprochen hast.
Sehr gerne. Ich hoffe, wir hören uns nochmal. Grüß Zoe von mir und Noah natürlich auch und mach dir einen ganz schönen Tag.
Ja, du auch.
Tschüss, danke schön.
Tschüss.
Wahnsinns tolle Frau, oder? Also jemand, der so wirklich auch ganz bewusst mit ganz vielen Sachen umgeht. Und ich finde, das sollten wir uns echt mal merken. Ich finde, ein verständnisvoller Blick an der Supermarktkasse zur Mutter und ein Lächeln würde einiges entzerren und vielen Frauen und Müttern und Vätern viel weniger Stress machen in Situationen, wo die Kinder ausflippen. Nehmen wir uns das doch einfach mal vor für demnächst. Masken haben wir jetzt ja auch nicht mehr im Supermarkt, das heißt, Lächeln kann man auch wieder sehen. Ich habe noch den Spruch der Woche für euch. Der geht ganz schön tief. Wir machen Scherze über das, was uns wehtut, damit niemand merkt, wie verletzt wir sind. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche, bis wir uns wiedersehen. Morgen in der Martina Straten Show, also samstags immer in der Martina Straten Show. Den Podcast gibt's ja immer schon freitags. Und ich hoffe, dass wir uns auch nächste Woche hören. Und bis wir das tun, passt ihr bitte gut auf euch auf.
Radio Salü, die Martina Straten Show.